Hallo und herzlich willkommen bei Cubitamus. Mein Name ist Yannick und ich sitze hier wieder mit An. Hallo André.
Hallo Yannick.
Ja, willkommen bei der Folge 2 zur Machtreihe Macht und Menschen mit dem Schwerpunkt Sexismus. Wir hatten in der zurückliegenden Folge, der Theoriefolge, ein bisschen über Techniken gesprochen. Die Kraft macht durch Unterscheidung, die Konstruktion von Derrida und dann Judith Butler. Jetzt wollen wir ein bisschen konkreter über den Sexismus reden. Und ja, André, wie fangen wir da an? Wo fangen wir da am besten an?
Ja, wir starten beim Sexismus als Machtgefälle zwischen Mann und Frau. Sexismus ist also ein Denk- und Herrschaftssystem. Also es geht um Macht durch Zweigeschlechtlichkeit. Das haben wir ja gerade auch schon in der ersten Folge besprochen. Diese Zweigeschlechtlichkeit, diese Binarität, diese Gegensatzpaare Mann und Nichtmann oder eben Mann und Frau, wenn man dann die Zweigeschlechtlichkeit herannimmt. Und ein sehr, sehr mächtiges, wirklich starkes Buch von Susanne Arndt, Sexismus, Geschichte einer Unterdrückung, habe ich mir wirklich gut vorgenommen, habe mir dazu einige Stichpunkte gemacht, Argumentationen mir überlegt und das würde ich jetzt einmal durchgehen, denn entscheidend ist, dass in diesem Buch eine historische Verortung des Sexismus und auch der binären Zweigeschlechtlichkeit vorgenommen wird. Diese historische Verortung wird im Übrigen Judith Butler ein bisschen vorgeworfen. Das ist ein Kritikpunkt an ihr, dass sie die realen Diskriminierungsformen für Frauen gar nicht berücksichtigt hat, sondern das rein abstrakt besprochen hat. Zum Beispiel hat auch Alice Schwarzer dann gesagt, was bringt uns das Nachdenken über die Entkörperung der Menschen, wenn Frauen doch einfach in der Realität jeden Tag diskriminiert, behandelt und vergewaltigt werden. Den Vorwurf kann man auf jeden Fall erstmal so im Raum stehen lassen. Also die Kernthese ist einfach, Sexismus ist an Macht gebunden. Sexismus ist in diesem Machtgefüge drinnen. Wir haben ja über Macht gesprochen. Wir befinden uns auch in der Machtreihe. Und Sexismus baut auf der binären Geschlechtsbestimmung auf und ermöglicht damit patriarchale Herrschaft. Wir kommen gleich noch zu den Begriffen. Also diese binäre Geschlechtsbestimmung und Vorstellung von der sexuellen Neigung diskriminieren einfach Frauen. Aber der entscheidende Punkt ist hier, und da sind wir dann auch wieder bei dem Judith Butler-Thema, nicht nur Frauen, denn es geht auch um die LGBTIQ-Community, die sich eben nicht in dieser Binarität wiederfindet, die eben ein soziales Geschlecht hat, das nicht diesen typischen binären Geschlechtsrollen entspricht. Also eben alle Personen, die von dieser gängigen gesellschaftlichen Norm abweichen, werden auch diskriminiert und generell bezeichnet man diese als queer. Und das ist eben auch dann eine direkte Folge von Judith Butlers Theorie. Also durch die kulturelle Unterscheidung des Gender wird eine Heteronormativität konstituiert. Das ist quasi nochmal ein anderer Begriff für diese binäre Zweigeschlechtlichkeit. Also Heteronormativität bedeutet einfach, dass Heterosexualität die gesellschaftliche Norm darstellt. Heteronormativität, wichtiger Begriff, komme ich später nochmal darauf zurück. Also Heterosexualität und eben diese sexuelle Neigung von Mann zu Frau und Frau zu Mann stellt quasi das dar, was alle Menschen kennen und was auch alle Menschen haben wollen. Das ist die Kernthese dieser sexistischen binären Geschlechtsbestimmung. Also Sexismus kann man dann letztlich definieren als Ideologie, die heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit erfindet. Wichtiges Wort, erfindet, denn nach Judith Butler gibt es keine Zweigeschlechtlichkeit, denn es gibt keine biologischen Geschlechter. Das klingt für euch erstmal krass und abstrakt und vielleicht auch absurd, aber wenn man dieser Theorie folgt, ist es so und es ist die einzige Theoriekopplung oder Theorie-Kausalkette, die man nutzen kann, um eben das Machtgefüge des Sexismus zu durchbrechen und auch um die Diskriminierung von nicht-binären Personen aufzulösen. Also hervorgerufen und verstärkt durch patriarchale Herrschaft, die die Ungleichheit manifestiert und soziale Ordnungen bzw. Unterordnungen in den Bereichen Politik, Ökonomie, Moral, Kultur und Recht schafft. Das ist der Sexismus. Ich komme noch zu einigen weiteren und oder halt ähnlichen Begriffen, insbesondere zum Begriff Patriarchat, denn da gibt es auch die klare Verbindung zur Machtreihe. Also der Begriff Patriarchat kommt vom griechischen Pater, das ist der Vater, und Arche, das ist die Herrschaft. Herrschaft haben wir ja auch schon besprochen in der allerersten Folge 9.1, als wir die Machtbegriffe besprochen haben. Also die Herrschaft wird dann hier definiert als System von Normen und Verhaltensmustern, die von Vätern und Männern geprägt ist. Das ist das Patriarchat. Also hier steht dann weniger diese geschlechtsbasierte Ideologie im Vordergrund, als eher wirklich die alltäglichen und familiär geprägten Rollenbilder, die eine Folge des Sexismus sind. Dazu haben wir dann gleich in der dritten Folge auch nochmal ein gutes Beispiel und da verknüpfst du dann auch deinen Adorno, oder Yannick?
Ja, der Adorno muss natürlich immer rein. Ja, da hat Adorno natürlich auch noch was zu sagen. Genau.
Genau, also auch die dritte Folge wird dann spannend. Weiterer Begriff, Androzentrismus. Androzentrismus hatte ich auch schon mal besprochen in der vierten Folge. Unter Androzentrismus wird eine Sichtweise verstanden, die Männer als Zentrum, Maß und Norm, insbesondere im Alltag und in technischer Hinsicht versteht. Also da geht es darum, dass alles, was wir irgendwie herstellen, was wir irgendwie machen, was wir irgendwie tun, welche Theorien wir entwickeln, sich immer auf den Mann zentrieren. Wir kommen dann in der dritten Folge gleich auch nochmal zu einigen Beispielen. Patrilinearität fand ich auch ein wunderschönes Wort, kannte ich bis dahin noch gar nicht. Das ist die Weitergabe der Herrschaft an die männlichen Nachkommen. Also quasi das, was ja auch jahrhundertelang, auch im ganzen Mittelalter immer die Regel war und die Norm war, dass eben die Herrschaft einfach an den männlichen Thronfolger weitergegeben wird. Deswegen waren ja auch alle so erpicht darauf, einen Sohn zu gebären. Wir denken da an Heinrich den Achten, der seine Frauen sogar geköpft hat dafür. Auch ein interessanter Punkt, Patrilokalität. Das fand ich auch spannend. Patrilokalität bedeutet quasi, dass die weibliche Partnerin immer zu dem Mann zieht. Also angenommen, zwei Personen treffen sich, wohnen natürlich in zwei verschiedenen Wohnungen, Mann und Frau, und die Frau zieht immer zum Mann, weil der Mann wahrscheinlich immer mehr verdient in seiner Stadt. Sogar das hat einen Namen, Patrilokalität. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich hingegen bin da wieder das klassische Gegenbeispiel. Ich bin als Arbeitsloser einfach nach Wien zu meiner Freundin gezogen.
Ja.
Ein weiterer Begriff, den kennt ihr auch alle, Chauvinismus. Chauvinismus ist das Gefühl der Überlegenheit einer Gruppe. Erstmal grundsätzlich und Männer sind Frauen überlegen und das ist eine Folge von auf Frauen fixiertem Sexismus. Also wir sehen hier bei all diesen Begriffen so ein bisschen, dass der Sexismus immer am Beginn steht. Also wir haben erst die binäre Geschlechtsbestimmung, die Zweigeschlechtlichkeit. Das ist die Ursache für den Sexismus, für diese Ideologie, die eben diese Zweigeschlechtlichkeit erfindet und vor allem zur Norm setzt und das dann in soziale Ordnungen manifestiert. Und von diesem Sexismus aus lassen sich dann weitere Begriffe spannen. Zum Beispiel der Chauvinismus, dass sich Männer immer überlegen fühlen. Zum Beispiel der Androzentrismus, dass alle technischen Artefakte immer auf Männer ausgerichtet sind. Oder auch das Patriarchat, dass also der Vater in einer Familie immer bestimmt, was alle anderen Menschen tun. So, jetzt kommen wir zu einer Argumentation. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie ist denn dieses System des Sexismus entstanden? Also was waren denn die Treiber, was waren denn die urmenschlichen Ursachen irgendwie dafür, dass Männer sich immer Frauen überlegen gefühlt haben, dass sie immer diese Macht ausgeübt haben? Und ich habe zwei Grundargumentationen. Die erste Argumentation habe ich mal das Argument Physis genannt. Also die Männer sind generell einfach kräftiger, stärker, anatomisch, physiologisch gesehen und damit physisch überlegen. Aber vor allem sind sie nur physisch überlegen und nicht klüger und vor allem nicht wichtiger, denn eigentlich sollten ja Frauen aus rein biologischer Wichtigkeit intuitiv mächtiger sein als die Männer. Also dieses erste Argument geht davon aus, physisch Stärkere sollen Macht über physisch schwächere Menschen ausüben. Männer sind stärker als Frauen, physisch gesehen, und deshalb dürfen Männer Macht über Frauen ausüben. Was sagst du denn zu dieser Physis-Argumentation?
In gewisser Weise, wenn du jetzt quasi von Gesellschaftsbildern ausgehst, wo du, wenn du philosophisch auf diesen Leviathan mal guckst, dass du quasi, oder wir hatten den Machiavelli auch in der letzten Machtfolge vielleicht, dass quasi eine Gesellschaft so einen Herrscher braucht, der überlegen ist, um alle in Zaum zu halten, wenn du so willst, der Löwenkönig, bei den Löwen ist ja auch so, es gibt dann einen Patriarchalen sozusagen, der quasi dann das bändigt, dann könnte ich ein reines Physis-Argument verstehen. Also nach dem Motto, der physisch Stärkste schafft es quasi, jeden im Zaum zu halten und dadurch die Gesellschaft stabil zu halten. Allerdings glaube ich nicht, dass eine gesellschaftliche Stabilität allein durch die Physis, also durch den Zwang existiert, sondern da sind wir ja, wir sind ja nun mal Homo sapiens und wir wissen ja viel auch über unsere Vorfahren. Unser Vorteil war ja genau nicht die Physis, sondern die Gruppenzusammengehörigkeit, also das soziale Element. Und deswegen kann ich das Physis-Argument auf der Hypothese sozusagen nicht mehr verstehen, weil dann müsste eigentlich das soziale Element das machtvollere Element der Gesellschaft sein oder das wertigere, weil es die Gesellschaft sozusagen zusammenhält. Und die Physis würde sie dann eher auseinandertreiben, denke ich.
Habe ich eine ähnliche Idee. Wir hatten ja auch diese Machtbasen, kommen wir auch gleich nochmal darauf zu. Und das Physis-Argument konstituiert sich eben wirklich nur auf Basis der Machtbasis, Macht durch Zwang. Also wir haben ja die verschiedenen Machtbasen und wir haben ja auch erörtert, die beste Macht ist die, die irgendwie über alle Machtbasen gilt. Und hier bei diesem Physis-Argument ist das eben nicht so. Und gerade auch, weil eigentlich ist es ja dem Menschen innewohnend, dass er sich eben über diese reine Physis hinwegsehen kann. Also, dass er zum Beispiel auch einen Kampf gewinnt, nicht durch seine Physis, sondern durch seine Intelligenz zum Beispiel.
Und der Geist ist sozusagen frei in Häkchen. Das heißt, ich kann mich jedem Zwang entziehen. Sozusagen, diese Entscheidung kann ich trotzdem frei treffen. Auch wenn ich natürlich dann sterbe oder so, weil mich jemand dann dadurch umbringt oder so. Aber so wird ja eine Gesellschaft auch nicht funktionieren. Der quasi physisch Stärkste kann nicht alle umbringen. Also diese quasi, wenn jemand nicht mehr gewollt wird von allen in Summe, hat er keine Chance mehr, egal wie viel Zwang er hat. Und das ist ja das Argument, dass die Gedankenfreiheit, das zu abstrahieren zu können und zu verstehen zu können, dass man dadurch dann auch wieder die Gegenmacht hält. Und wir würden uns, wenn wir sagen, es kommt aber daher, sagen, früher hätten die Menschen das nicht gehabt in Häkchen. Und das, ja, ist so ein bisschen, widerspricht so unseren aktuellen Theorien, würde ich sagen, oder Menschenbildern.
Also wir sehen, das Physis-Argument hat durchaus seine Schwächen. Das heißt, es kann nicht einfach nur ein Machtgefüge entstehen, dadurch, dass eine Gruppe einfach nur stärker ist als die andere. Beziehungsweise kann das nicht in menschlicher Hinsicht entstehen. In der Tierwelt schon noch eher, aber bei den Menschen eher weniger. Und ich würde vor allem auch dann gerade auch deshalb immer diese Prämisse hinterfragen, dass einfach physisch stärkere Menschen Macht ausüben sollen. Also diese normative Prämisse über physisch Schwächere, das würde ich immer hinterfragen und immer widerlegen in dem Fall. Wenn wir
Ja, und
zum
aktuell würden wir auch sagen, dass selbst wenn das mal temporär der Fall ist, es immer über den Zeitverlauf der Geschichte dann immer gefallen ist. Also es hat sich immer wieder umgekehrt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, aber das gibt's ja jetzt halt schon quasi in der Gesellschaft schon immer dieses Machtgefälle, Gefüge. Und wenn es rein auf der Physis basieren würde, auch historisch gesehen, dann wäre es irgendwann gekippt worden. Spätestens, wo unsere Gesellschaft einfach intellektueller geworden ist.
Genau,
Ja.
ja.
Aber das ist jetzt nicht der Fall.
Richtig,
Insofern.
deshalb muss es weitere Machtbasen geben, auf denen der Sexismus beruht. Wir kommen zum zweiten Argument, das Reproduktionsargument. Das finde ich schon wesentlich, wesentlich spannender. Also der Ausgangspunkt ist hier die Reproduktionsfähigkeit. Also die Tatsache, dass Frauen Menschen reproduzieren können, dass sie Menschen gebären können. Aus dieser Reproduktionsfähigkeit entsteht dann diese Heteronormativität und die Binarität. Das fand ich ganz spannend, denn da wird quasi aus dem Wissen über die Reproduktionsfähigkeit wird quasi sein. Also aus dieser Erkenntnis wird irgendwie eine Ontologie und aus dem Wissen über die Fähigkeit der Fortpflanzung wird die Existenz der zweier Geschlechter, die die Norm darstellen, konstituiert. Weil nur dadurch, dass diese beiden Geschlechter reproduzieren können, indem der Mann die Frau befruchtet und die Frau dann das Kind austrägt. Nur deshalb ist es die Norm, dass es Mann und Frau geben muss. Und dann kommen wir so ein bisschen zu einem urmenschlichen Trieb, zur urmenschlichen Arbeitsteilung. Also die Fortpflanzung war ja dann evolutionär dafür verantwortlich, dass die Frauen weniger belastbar sind oder waren als Männer, dass sie dann halt das Kind gebären mussten in der Zeit davor. Konnten sie nicht so stark arbeiten oder so effizient arbeiten wie Männer in der Zeit danach, mussten sie sich natürlich um das Kind kümmern. Um das Kind kümmern mussten sie sich auch in der Höhle. Sie waren dadurch auch immer in den Privaten gefangen. Sie waren dann nicht die Personen, die eben das Mammut gejagt haben und diese Erfolge feiern konnten, sondern sie waren immer zu Hause. Und diese geringere Belastbarkeit im Hinblick auf die arbeitsteilende Existenzsicherung war dann irgendwie ein Zeichen für die Minderwertigkeit. Und Frauen reproduzieren nun mal als einziges Geschlecht, insofern es denn biologische Geschlechter gibt, andere Menschen und sind deshalb weniger belastbar als Männer. Und deshalb dürfen dann die Männer Macht auf die Frauen ausüben, weil die Männer einfach mehr für die eigentliche Existenzsicherung da waren. Natürlich, evolutionär gesehen und für die Menschheit gesehen sind Frauen natürlich wichtiger, denn nur sie können die Menschheit am Leben erhalten. Aber wenn die Frauen nicht belastbar waren und kein Mammut erlegen konnten und keine Beeren sammeln konnten, weil sie sich um das Kind kümmern mussten, waren die Männer immer die entscheidenden Existenzsicherer. Und das sehen wir auch noch heute. Frauen gebären Kinder, machen 2 Jahre Elternzeit. Die Väter sind die arbeitenden Kräfte und versorgen dann Haus und Kind. Die Frauen bleiben im privaten Zuhause. Der Mann ist in der Öffentlichkeit. Wir sehen genau dieses Argument auch noch heute.
Ja und jein, also ich finde es nicht ganz so gut. Ich würde sogar eine Veränderung anbieten. Ich kann den Gedankengang verstehen. Also was ich erstmal interessant finde, ist, dass du natürlich durch die Beobachtung, wie Reproduktion quasi entsteht, auf eine Binarität kommst an Geschlechtern. Das finde ich ist ein fairer Punkt, dass quasi so vielleicht das entstanden sein könnte. Also die Unterscheidung sozusagen getroffen wurde. Einer kann Kinder gebären, der andere nicht. Und dann ist quasi diese Binarität und dieser Begriff entstanden. Ich glaube, du hast das mit dem Privaten ja gesagt, indem quasi die Frau dann in dem Moment, wo das Kind geboren ist, so auf das Private geworfen wird, glaube ich, dass der Mann sozusagen mehr in der im politischen Raum stand. Also gar nicht die Versorgung der Familie das Entscheidende ist, weil das können beide. Ich glaube, das konnten auch schon immer beide. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Also es konnten bestimmt auch schon immer Leute in Gesellschaften als Alleinerziehende gab's, überleben. Es gab es bestimmt auch immer, glaube ich jetzt nicht, dass quasi, ja. Aber der politische Raum, also wo dann quasi die Gesellschaft politisch gemacht wird, dafür brauche ich sozusagen eine gewisse Freiheit aus dem privaten Raum. Und ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass man sozusagen da Männer das immer schon abgeschirmt haben dann und die Frauen dann sozusagen auf das Private geworfen wurden und sie dann quasi den Raum für die Öffentlichkeit hatten. Und dadurch sozusagen das Machtgefüge entsteht. Quasi politisch mächtigere Ämter in der Gesellschaft besetzen. So, und so glaube ich, ist es heute ja auch ähnlich. Indem Männer dann eben oder Väter weniger Verantwortung übernehmen, zu Hause im Privaten, haben sie mehr Zeit in der Öffentlichkeit oder im Beruf oder im Politischen. Ja.
Hatten wir ja auch schon in dieser Doppelfolge 4 ja auch schon besprochen, im Hinblick auf die Elternzeit und dass dann eben die Männer mehr Geld verdienen oder ja teilweise gar nicht mal mehr Geld verdienen, aber trotzdem einfach mehr arbeiten und sich eben der Verantwortung auch teilweise entziehen und dadurch dann aber immer stärker den öffentlichen Raum natürlich besetzen und dadurch aber dann trotzdem auch die Existenz sicherer sind, zumindest in der Zeit. Und zumindest in der Zeit des ersten Lebensjahres würde ich auch sagen, das war auch noch in der Steinzeit so, konnten die Frauen nicht wirklich für die Existenzsicherung da sein.
Es ist definitiv so, du musst dich halt um das Kind kümmern. Irgendwer
Genau.
muss es tun.
Ja, das
Es
Spannende hier
ist
finde ich wieder, dass es auf sowas Biologisches wieder zurückgeworfen wird. Ja, also doch wieder auf irgendwie die Geschlechtsmerkmale und doch wieder irgendwie auf diese Gebärfähigkeit der Frauen.
ja, und eben, dass dann gesagt wird, sozusagen in dem Argument, dass sie es dann nicht anders können. Also die Gebärfähigkeit ist ja erstmal eine positive Eigenschaft. Sie wird dann aber zum Handicap.
Genau, sie wird zum Handicap und sie wird zu dem Grund, weshalb die, die nicht gebären können, Macht ausüben über die, die gebären können.
Genau, weil sie eben mehr, quasi vermeintlich mehr Freiheit haben.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was ich denke. Also du hast dann quasi mehr Freiraum, weil du quasi Verantwortung erstmal nie, du hast eine geringere Verantwortung. Würde ich erstmal nicht so unterschreiben, aber vermeintlich, du musst das Kind erstmal nicht austragen und nicht gebären. Und dadurch hast du quasi mehr Freiraum und kannst den eben nutzen für Politik und dadurch zum Machtaufbau. Das denke ich schon. Auch in der Familie gibt es ja Politik im Kleinen sozusagen.
Also entscheidend ist, und ich finde das Argument auch deutlich besser als das Physis-Argument, aber Entscheidend ist, dass beiden Argumentationen ein gemeinsames Element innewohnt, nämlich dieses Naturrecht des Mannes und die Reduktion der Frau auf das Körperliche. Also entweder ist die Frau halt körperlich schwächer oder die Frau ist körperlich in der Lage dazu, Kinder zu gebären. Das ist erstmal das entscheidende Element, dass Frauen wieder, und auch da kann ich wieder nur an die Doppelfolge 4 erinnern, da haben wir das auch schon mal besprochen. Und dieses Körperliche wird dann immer normativ bewertet. Und deshalb sind diese beiden Prämissen auch stark anzufechten, dass einfach immer die Person, die physisch stärker ist, oder eben die Person, die nicht gebärt, Macht ausüben soll. Also diese normative Relevanz der Körperlichkeit, das ist hier so der Punkt, der mich richtig, richtig stört.
Das ist ja quasi auch der Kurzschluss. Das ist ja der Kurzschluss, die Vermischung zwischen sozusagen biologischer Gegebenheit und sozialer Rolle. Wir hatten Sex und Gender, ne? Und da wird das dann quasi zusammengebaut aus einer biologischen Situation heraus, wird eine soziale Rolle sozusagen dir vorgegeben, ausgesucht für dich. Der Job wird quasi für dich ausgesucht in der Gesellschaft. So nach dem Motto. Und zwar machtvoll dir sozusagen zugewiesen, weil du vermeintlich nicht anders kannst.
Witzig ist auch nochmal ein kurzer Exkurs in der Schöpfungsgeschichte. Rein christlich gesehen haben wir das ja auch so. Also die Frau wird nicht direkt aus Leben geschaffen, so wie der Mann, sondern aus dem Mann und ist daher auch nur ein Teil des Urmenschen. Wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, Mann und Nicht-Mann. Wir haben hier den Mann, der wird direkt aus Gott geschaffen und dann ist die Frau quasi nur ein Teil des Mannes. Und dadurch kann man dann sich auch wieder eine Art, ja, Unterstellung vorstellen. Also insofern, dass die Frau eben dem Mann unterstellt ist, weil sie ist nur ein Teil des Mannes.
Ja, voll im Narrativ drin. Also ist
Voll
ja
stark, ne?
unglaublich.
Oder auch Adam. Adam ist auch eigentlich zuerst geschlechtsneutral. Da verweise ich wieder an die Star Trek-Folge. Adam ist zuerst geschlechtsneutral und erst durch Eva entstehen erstmal überhaupt zwei Menschen und die müssen verschiedene Geschlechter haben, damit überhaupt reproduziert werden kann. Also auch in dieser Bibelgeschichte finden wir auch schon diese Binarität, ohne die es natürlich auch keine Menschen geben könnte. Aber genau da ist ja dann dieser Knackpunkt. Der eine Unterschied oder der entscheidende Unterschied ist, wir haben das Biologische, wir haben das Körperliche und wir haben dann die sozialen Rollen. Und das Wichtige ist, dass eben diese biologischen Geschlechter irgendwie, ja, aufgelöst werden müssen, um eben dieses Machtgefüge zu durchbrechen. Und Eva ist zusätzlich ja auch noch die alleinige Schuldträgerin des Sündenfalls. Und dadurch auch der Grund, dass alle Frauen dem Mann gehorchen müssen, weil sie ja in den Apfel beißt.
Naja, das wird da halt voll im Narrativ
Also auch das ist nochmal richtig,
gefestigt.
richtig stark. Ja, und wenn wir uns auch nochmal so ein bisschen zurückerinnern, die Religion war ja bis zur Aufklärung eigentlich auch der entscheidende, auch philosophische Kernaspekt, wodurch sich das Denken überhaupt manifestiert hat.
Auch die entscheidende Legitimation. Also dadurch war es ja quasi völlig legitim. Es wurde ja komplett legitimiert, dann das
Ja.
Machtverhältnis dadurch. Weil es
Ja.
aus der Schöpfungsgeschichte heraus ja von Gott so vorgesehen ist. Und Gott hat ja alles legitimiert. Insofern,
Genau.
ja.
Hatten wir ja auch in der Machiavelli-Folge kurz erzählt, dass ja jahrhundertelang im Mittelalter ja auch hierarchische politische Ordnung durch Gott konstituiert wurde. Das hatten wir ja da auch schon. Ja, was haben wir bisher gesehen? Also wir haben Sexismus definiert als Ideologie, die eben diese heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit erfindet und diese Binarität, die Männlichkeit und Heterosexualität zur Norm macht. Und wir haben dann diese Argumente so ein bisschen diskutiert. So, wie kann man jetzt dem Ganzen nun theoretisch entgegnen? Also wie kann man denn diese Binarität entkräften? Und es gibt das Trans-Poly-Geschlechtermodell. Wir haben ja bisher immer von diesem Zweigeschlechtermodell gesprochen. Übrigens, kurzer Fun Fact am Rande, beziehungsweise ja, Fun in Anführungszeichen, klingt jetzt erstmal nur witzig, aber eigentlich ist es gar nicht so witzig. Dieses Zweigeschlechtermodell gilt eigentlich auch erst seit wenigen Jahrhunderten. Davor dachte man wirklich rein biologisch, dass die Vagina einfach nur der invertierte Penis ist. Also es herrschte jahrhundertelang die anatomische Ansicht, dass es nur ein Geschlechtermodell gibt. Es gibt nur ein Geschlecht, es gibt das Geschlecht des Mannes und die Frau ist eben quasi der umgedrehte Mann. Also die Vagina ist der umgedrehte Penis.
Wobei es die logische Vollständigkeit ja dann trotzdem gegeben ist.
Mann und
Mann und
nicht
Nichtmann.
Frau. Genau.
Also.
Ja, also da hatten wir erst jahrhundertelang das Eingeschlechtermodell, dann das Zweigeschlechtermodell und jetzt langsam entwickelt sich so ein bisschen das Trans-Poly-Geschlechtermodell. Und entscheidend dafür ist eine Kontinuitätstheorie. Also biologische Merkmale sind eben nicht in zwei Schubladen festgelegt. Es gibt nicht nur den reinen Mann und oder die reine Frau, sondern man kann sich das vorstellen wie ein fluides Kontinuum, vorstellbar als weites Spektrum. Wir kennen ja auch das Licht. Auch das Licht wird ja aufgespaltet in Wellenformen, in die einzelnen Wellenlängen. Und so kann man sich hier das so ein bisschen auch vorstellen. Also Mann und Frau bilden quasi die beiden Enden dieses Spektrums. Und wir sprechen hier nochmal ganz dezidiert über das soziale Geschlecht. Biologisches Geschlecht gibt es nicht. Und an jedem anderen Punkt auf diesem Spektrum kann quasi auch ein Geschlecht existieren, welches nicht binär zugeordnet werden kann, sondern eben verschiedene Anteile besitzt. Ein Mann ist zum Beispiel auch ein bisschen gefühlsbetonter und ist nicht hundertprozentig der erwartungsrollengemäße, konforme Mann, der sich nach der Binarität in der Gesellschaft ergeben sollte. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allem kommen wir damit auch wieder zu Judith Butler zurück, dass eben nicht von äußeren oder inneren Geschlechtsmerkmalen auf die Geschlechtsidentität geschlossen werden kann. Es gibt kein biologisches Geschlecht. Das heißt, wir haben zunächst die Dekonstruktion von Derrida kennengelernt, haben dann mit der Hilfe von Judith Butler das biologische Geschlecht dekonstruiert und aufgelöst. Wir haben die Begriffe Mann und Frau aufgeweicht. Und haben jetzt das Trans-Poly-Geschlechtermodell, wo wir das dann auch theoretisch in der heutigen Zeit quasi darstellen können, dass es nicht nur zwei binäre Geschlechter gibt. Und damit stoßen wir eben auch dazu, zu der These, dass eben auch inter- oder transsexuelle Menschen in dieser Gesellschaft, in dem Trans-Poly-Geschlechtermodell, das dann die ganze Gesellschaft umfassen würde, mit integriert werden. Und damit wird auch so ein bisschen das Machtgefüge aufgebrochen. Denn beide Argumentationen, wie wir ja gesehen haben, basieren auf den biologischen Differenzen. Wenn wir die biologischen Differenzen uns rein theoretisch raus subtrahieren, dann bleibt eben nicht mehr viel übrig. Und damit haben wir quasi die theoretische Grundlage dafür gelegt, dass der Sexismus aufhört. In der Theorie, wir kommen gleich noch zu einer ganz schlimmen Praxisfolge, wo wir nochmal in vielen Bereichen über viele Machtbasen euch zeigen, wie es in der Realität nun wirklich aussieht. Übrigens heißen die Männer und Frauen, die sich in der Binarität trotzdem wohlfühlen und genau dem Gesellschaftsbild entsprechen, Cis-Männer und Cis-Frauen. Nur so als Begrifflichkeit, falls ihr das mal irgendwo lest und irgendwo hört. Also es gibt Personen, die identifizieren sich dann eben als nicht-binär, als non-binary. Da gibt es auch viele Beispiele aus Musik und Film, zum Beispiel Sam Smith, der hat das Titellied geschrieben zum Bond-Film Spectre. Ezra Miller, ein Schauspieler in Fantastic Beasts, dieser Harry Potter-Ableger. Miley Cyrus, eine sehr, sehr bekannte Musikerin. Elliot Page, eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin, zum Beispiel in Inception. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen mittlerweile, auch eben bekannte Menschen, die sich als nicht binär wirklich identifizieren. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Also ich will nochmal sensibilisieren darauf, quasi an diesem Continuum-Modell, dass du damit automatisch ein bisschen die Hierarchie rausnimmst, weil du diese starke Wertigkeit und Hierarchisierung eben in dieser Binarität der Begrifflichkeit immer drin hast, durch den Begriff und der Negation. Und indem du jetzt ein Continuum aufmachst, ist der Begriff quasi in der Polarität ja automatisch draußen, der existiert nicht mehr. Das ist ja die Dekonstruktion. Und dadurch entsteht quasi die natürliche Wertigkeit des Begriffes gegenüber seiner Negation sofort aufgelöst. Und dadurch wird eben sozusagen diese begriffliche Hierarchisierung rausgenommen. Das ist eigentlich auch sprachlich dann sozusagen das, was
Genau.
passiert. Und dadurch gibt es erstmal das Potenzial, dass nicht sofort eine Wertigkeit mitspringt. Also, dass jetzt der Cis-Mann, die Cis-Frau, die queere Person, dass das alles quasi erstmal gleichwertig ist, weil es ist erstmal ein Kontinuum und dadurch, kann man erstmal nicht hierarchisieren. So einfach. Ja, es passiert nicht, weil es nicht logisch ist. Logisch ist quasi in der Hierarchie immer bei Binaritäten. Und das ist einfach nochmal dieser, was mit unserem Gehirn da passiert. Und das ist sozusagen, deshalb ist das erstmal wichtig.
Wir lösen quasi genau diese gegensätzliche Schublade auf, die wir ja im erkenntnistheoretischen Teil der ersten Folge ja besprochen haben. Wir lösen genau das auf, was für den Menschen sehr, sehr einfach ist und was die Trivialität auflöst. Das lösen wir jetzt wiederum auf, um dadurch zu einem homogenen Gesellschaftsbild zu kommen. Homogenes Gesellschaftsbild, aber pluralistisch.
Genau, also im Prinzip durch diese Diversifikation oder weitere Differenzierung oder eine kontinuierliche quasi Darstellung ist da eben nicht kategorisierend, sondern es ist kontinuierlich. Dadurch ist es eben komplex, und dadurch eben nicht so stempelmäßig, ja. Das ist so eigentlich das, was dann in unserem Gehirn so ein bisschen passiert.
Bevor wir mit der Episode enden und dann auch zu der spannenden und sehr, sehr aufwühlenden Diskussion zum praxisnahen Folge kommen, möchte ich noch kurz auf einen Begriff eingehen, den wir gleich auch nochmal brauchen und auch nochmal einen kurzen Perspektivenwechsel einnehmen. Der Begriff ist die toxische Männlichkeit. Also, ich will hiermit auf in keinster Weise irgendwie eine Opferrolle einnehmen für die armen Männer, die ja gar nichts dafür können, denn die sind dieser toxischen Männlichkeit ausgesetzt. Aber ich möchte es zumindest erwähnen. Also auch Männer sind vom Sexismus beeinflusst und sie werden auch normiert und müssen sich auch behaupten in dieser heteronormativen Erwartungshaltung der Gesellschaft. Also das wollte ich nur auch nochmal kurz erwähnen, keine Opferrolle, aber nur kurz erwähnen. Und die Zahlen sprechen ja auch eine eindeutige Sprache. Also häufiger obdachlos sind Männer, häufiger drogenabhängig sind Männer, häufiger suizidgefährdet sind auch Männer. Also dieses ganze System hat auch negative Folgen für Männer, die Gefühle unterdrücken sollen und keinen gesunden Umgang mit Emotionen erlernen. Und das besprechen wir auch noch mal gleich. Also wir brauchen diesen Begriff auch gleich noch mal.
Genau, wir hatten ja auch in der Folge 4.1 nochmal, um das kurz nochmal anzuknüpfen, gesagt, die Gleichheit oder eine Gleichheit zwischen Mann und Frau war es ja dann da speziell, hat ja für beide Seiten eigentlich auch seinen Charme eben. Und das ist der Gegenentwurf, ne? Also die toxische Männlichkeit bezieht sich ja darauf, dass es dann für den Mann auch eine Drucksituation sozusagen sein kann, dann das
Absolut
abzuliefern.
richtig, ja. Absolut richtig. Genau, ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Das war jetzt schon wieder ein bisschen eher praktischerer Blick auf das Ganze, aber auch ganz, ganz wichtig, dieses Polytransgeschlechtermodell, diese Kontinuitätstheorie. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt heutzutage nicht mehr nur Mann und Frau. Die biologischen Merkmale sind auch nicht mehr entscheidend dafür, wie sich die Menschen in ihrer Geschlechtsrolle identifizieren. Es gibt nicht binäre Personen. Ich muss das wiederholen, denn ich stoße oft in meinem privaten Umkreis auf vielfältige Diskussionen zu genau diesem Thema. Deswegen wollte ich das hier mal so ein bisschen theoretisch nochmal aufarbeiten und gerade ganz wichtig auf die erste Folge zur Dekonstruktion und Judith Butler. Das liefert uns hier jetzt nämlich genau die Grundlage dafür, dass wir dieses Modell aufstellen können. Genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir kommen jetzt dann direkt auch zur dritten Folge. Wir hoffen, ihr hört euch die auch noch an und dann hören wir uns gleich.
Tschüss auch von meiner Seite. Bis gleich in der Diskussion.